Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und die Gelegenheit sich ergeben hat. Und bin gebeten worden, mich eigentlich vorzustellen. Ich war ja mal überzeugter Atheist. Nicht aus Gründen des persönlichen Verhaltens, sondern aus intellektuellen Gründen. Die Zoologie war jahrzehntelang mein Hobby. Ich habe als Teenager fast nur zoologische Werke gelesen. Und Dinosaurier waren für mich schon lange bevor wir da diese Saurierwelle hatten, ein Faszinum, habe schwer bedauert, dass diese Tiere ausgestorben sind. Und und in der Zoologie ist alles evolutionär aufgebaut. Das ist einfach Grundbasis. Wir haben uns entwickelt aus der Ursuppe und das schien einleuchtend. Das war en vogue, das war, ja, wenn man modern und fortschrittlich und aufgeklärt sein wollte, und Wissenschaft, die war ja auch mein Faszinum bis zu einem gewissen Grad, dann hat man Evolution geglaubt und dann braucht man keinen Gott. Also ich bin Österreicher, Wiener, übrigens, ich hoffe, ihr habt Sinn für Humor, wo man hat mir gesagt, man darf da in gewissen russlanddeutschen Gemeinden gewisse Scherze nicht machen, von Epheser 5, Vers 4, wo es heißt, närrische Scherze, Eutrapelia. Und da steht man dann in gleicher Reihe mit den Ehebrechern und Götzendienern und Habgierigen, wenn man da Witze macht von der Kanzel. Also man muss reinschauen, bei manchen Gemeinden, da stünde man kurz vor der Hinrichtung, dann ist man echt geistlich. Aber weil wir da diese Maskerade haben, wie nennt man Fußballspiel mit Mundschutz? Maskenball. Es gibt Golfbälle, es gibt Wasserbälle, jetzt haben wir eben Maskenbälle. Und Kaffee mit Mundschutz nennt man Filterkaffee. Den kann man zu sich nehmen. Ich habe da noch die Zigarette mit Mundschutz, wäre die Filterzigarette, aber ich baue da auf andere. Also das zur Auflockerung. Ich mach gerne solche humorvolle Einlagen. Humor ist stressabbauend. Dieses Wort Eutrapelie im Griechischen, närrische Scherze, das waren auf einer sowohl bösartigen wie auch eben schmutzigen Ebene. Und das darf ich hier bezeugen. Als ich gläubig wurde, wollte ich nicht die üblichen Witze der Welt, die dann oft genug unter der Gürtellinie sind. Da war meine Antwort wie die von der Queen Victoria, I'm not amused. Also ich bin nicht erfreut. Also bin Österreicher und wurde am Taufschein zufällig evangelisch, weil mein Vater aus Deutschland stammte. Und in Österreich, das ist tragisch zu lesen, dieses Land, das dann unter den Habsburgern mit Wien jahrhundertelang ein Zentrum der Gegenreformation war, einen dogmatischen Katholizismus vertreten hat, war über 90% reformiert. Und dann haben sie dies geschafft, unter Ferdinand II. Mit den Jesuiten die Gläubigen mit Stumpf und Stängeln auszutilgen. Und es haben sich tragische Dinge abgespielt. Man hat zum Beispiel den Salzburger, man hat sie vor die Wahl gestellt, entweder das Land zu verlassen, und sie dürfen nur Kinder mitnehmen über 14 Jahre. Wenn Jünger, mussten sie es zurücklassen, damit es katholisch erzogen wird. Was macht ihr dann? Also die waren schon gewohnt, einen Preis zu bezahlen. Und ich erwähne das deswegen, weil gerade Nachrichten bekommen von der Mission für Südosteuropa. Wer kennt die? Friedemann Wunderlich, Mission für Südosteuropa. Kennt ihr nicht? Das ist eine der wenigen, die wirklich Spur gehalten haben. Die viele Missionsgesellschaften haben sich ja dem Zeitgeist massivst angepasst. Bibelschulen, die man vor kurzem noch empfehlen konnte, vor denen muss man jetzt warnen. Das geht unglaublich schnell. Und die haben Spur gehalten. Und dann ist ein Bericht über die Situation in der Ukraine. Und jetzt, viele wollen das Land verlassen. Aber wer zwischen 18 und 60 ist, darf das Land nicht verlassen. Ihr wisst das, weil sie eben in der Armee dienen sollen. Und dann stehen die vor der Wahl. Sollen wir jetzt als Familie zusammenbleiben oder sollen wir uns trennen? Also deswegen habe ich das noch aufgegriffen. Und war bei der Konfirmation noch mit Freuden dabei, weil ich war gewohnt, viel auswendig zu lernen. Und da habe ich eben die 10 Gebote noch gelernt. Das hat man damals noch. Es war mal eine Notiz in IDEA. IDEA ist ein Begriff. Man muss, ja. Und das ist jetzt gefühlte 20 Jahre oder 25 Jahre her. Der Ort, wo am meisten grüne Ideologie verbreitet wird, ist der Konfirmandenunterricht in Baden-Württemberg. Also damals hat man wirklich noch die 10 Gebote gelernt und so weiter und Glaubenssätze. Und dann, wie gesagt, begann die Pubertät. Das ist oft so, ja, eine Zeit der Verunsicherung und so weiter. Und dann las ich diese Bücher, das waren 4 Farbendrucke, das war, also ich bin Jahrgang 43, das waren Glanzdrucke in prächtigen Farben, die Welt, in der wir leben, und da wurde aufgezeigt vom Urknall bis zum Knallkopf, könnte man heute sagen, die ganze Entwicklung einleuchtend und so weiter. Habe ich geglaubt, braucht keinen Gott, wurde Atheist, denn damals fiel mir noch auf, man möchte in dieser Zeit auffallen, wenn man sagte, ich bin Atheist, ich glaube nicht an Gott. Also heute ist ja umgekehrt und man kann mit dem Atheismus gut leben, solange es einem gut geht, und es ging uns relativ gut. Und da gibt es ja auch von einem gläubigen Mann so ein Gedicht. Also ich habe 1 oder 2 Mal gebetet. Das eine Mal könnte mich jetzt auslachen, hing damit zusammen, dass ich unglücklich verliebt war. Ist ein blöder Zufall. Ja, lach nicht. Nein, ihr dürft lachen. Ja. Es gibt bei Roman Julia einen Satz: Der Narben lacht, der Wunden nie gefühlet. Das ist ein blöder Zustand, wenn's länger anhält. Da kann die Sonne noch so schön scheinen und innerlich ist es grau und düster. Und da habe ich versucht, mich abzulenken. Und zum Glück, also das war die 50er Jahre, nee, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, Droge gab es nicht. Das Wort rausgesüchtigt war an negativ nicht zu überbieten. Was blieb dir? Alkohol und Kino. Also ich habe die Gnade der frühen Geburt, denn wahrscheinlich heute nimmt mir sofort Tabletten, Drogen und so weiter oder taucht in irgendeine digitale Welt ab. Und gab es damals nicht. Und ja, wenn man sich da betrunken hatte, die Ernüchterung war auch nicht besser. Ich habe sonst nicht getrunken und geraucht aus sportlichen Gründen. Ich bin dankbar, dass wir damals gewarnt worden sind. Ich mir vorgenommen habe, als Teenager, du rührst keine Zigarette an, habe ich mir viel erspart. Denn ich kenne etliche, die sind jünger als ich gewesen und sind in die Drogenszene, sind rausgekommen, sind zum Teil auch wirklich Zeugnisse geworden. Aber das hat sie doch eingeholt in ihrer Lebensqualität und sind oft früher gestorben. Und da bin ich, als das wieder begann, so eine Niedergeschlagenheit, bin ich in mein Zimmer gegangen und habe gebetet. Eigentlich als Atheist. Warum? Weil jeder Mensch in seinem tiefsten Herzen weiß, es gibt mehr, es gibt einen Gott. Und mein Gebet war keine fromme Formel. Das war ja mit ein Grund, dass es fromme Gedue in Österreich am Sonntag und den Rest der Woche lebt man ohne Gott und am Sonntag ist man wieder da sakramental fromm. Mein Gebet war keine fromme Formel, es war ein Art Hilferuf. Und die Antwort Gottes kam sofort. es war diese Niedergeschlagenheit, war wie weggeblasen. Also ich bringe gern das Bild, angenommen, du hättest so einen Zementsack auf deiner Schulter. Und der klebt an dir und du kriegst ihn nicht los. Du bildest ihn manchmal ein mit viel Anstrengung, aber es kommt doch immer wieder zurück. Und das war buchstäblich so, als hätte jemand von außerhalb das weggenommen. Und ich bin aufgestanden von meinen Knien, bin aus meinem Zimmer gegangen und habe gedacht, da dürfte doch mehr dran sein. Da musst du nachforschen, und hab's vergessen. Und galt nicht als inkonsequent, aber so sind wir, so sind wir, sagen die Österreicher. Und da gibt es ein Gedicht von einem brillanten Mann, Pfarrer war da, glaube ich, dieser Prezig. Ein Mensch, solange es gut ihm geht, denkt selten ans Gebet. Lebt in den Tag hinein sein Leben, denkt nicht an den, der es ihm gegeben, und schiebt selbst noch den schuldigen Dank, wie's fromm sein, auf die lange Bank. Doch wenn das Unglück ihn ereilt, dann wird der Himmel angepeilt. Mein Gott, wenn es sich geben sollte, schon längst ich zu dir kommen wollte, wie kannst du solches an mir tun, so komm herbei und hilf mir nun. Wird der Anruf nicht gehört, den Notstandsglauben aberschwört, wie kann ich denn Vertrauen fassen zu dem, der mich im Stich gelassen, ob der das Beten je begreift, der Gott wie einen Dienstmann pfeift. Also hat er das sehr gut zusammengefasst. Ich war einmal noch, habe ich aus einer inneren Sehnsucht nach Gott gerufen. Ich ging da in die Natur. Die Kirchen, die Österreicher, das waren für mich Götzentempel. In der Natur, da war ich Gott näher, meinen Empfinden nach. Und da rief ich echt von Herzen und es kam keine Antwort. Hab's vergessen. Gott hat's nicht vergessen und trat mir ins Leben zu einem Zeitpunkt, wo ich mit meinem Leben maximal zufrieden war. Das war dann die größte Hürde. Ich kenne Leute, einen der ersten Schweizer, der ins gelobte Land Nepal ging in der Zeit der Hippie-Welle in den 60er Jahren, da gab es dann Rauschgift kostenlos, das war für die das gelobte Land und die waren dann zum Teil völlig am Ende. Er sagte mir, an der Grenze zu Pakistan bei Nepal gibt es einen Friedhof, da waren nur die aus dem Westen kommenden gestrandeten Leute beerdigt. Und er bekam alle möglichen Krankheitszustände und so weiter. Und da sagte er, als er dort stand, da überfiel ihn eine unglaubliche Furcht. Nein, da möchte ich nicht landen. Und dann haben die sinngemäß gebetet, lieber Gott, ich bin am Ende. Und Jesus, du weißt, du bist der Letzte, mit dem ich zu tun haben wollte. Hab ja diesen Weg eingeschlagen, weil ich mit Christentum nichts zu tun haben will, aber wenn es sich gibt, rette mich. Und Gott in seiner uferlosen Gnade hat tatsächlich den Menschen verändert. Also da gibt es manchmal dramatische Geschichten, die mein Herz bewegen. Und bei mir war es genau umgekehrt. Ich war mit meinem Leben zufrieden und mir ging es nach der Bekehrung dreckiger als vorher. Was war das jetzt? Sturz. Und Wer hat gehört von Operation Mobilisation? Auch die wenigsten, das ist doch ein begnadetes Missionswerk gewesen jedenfalls. Und das kam folgendermaßen. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 16 Jahre alt war. Mein Vater war relativ wohlhabend und er hatte so ein Ferienhaus an der Alten Donau, Wien. Da ging man immer schwimmen, baden im heißen Sommer, soweit die Sommer heiß sind in dieser Gegend. Und dann wollte er das Haus, das er meiner Mutter geschenkt hatte, zurückhaben, aus Sorge um den Kinder. Und da hat meine Mutter mir das Haus geschenkt. Ich kam zu dem Haus wie der Depp zur Ohrfeige und dann hat meine Mutter wieder geheiratet. Mein Vater hat jetzt kein Argument mehr. Er wollte ja das Haus für die Kinder besonders bewahren. Nun, jetzt war ich der Besitzer. Und meine Eltern, also meine Mutter hat wieder geheiratet und dann haben wir dieses Haus vermietet und da zog im Jahre 1967 eine sonderbare Truppe von jungen Leuten ein. Die waren von Operation Mobilisation. Und jetzt könnte ich es kurz machen mit meiner Bekehrung. Die haben für den Hausbesitzer gebetet. Die haben sogar gefastet für den Hausbesitzer, habe ich nachher erst erfahren. Und weil Gott Gebete hört, hat er mich erwischt. Also so wäre jetzt meine Bekehrungsgeschichte die Kurzfassung. Aber ich merkte, die hatten total andere Ausstrahlung. Und ich dachte, wenn Christentum Sinn ergibt, dann so wie die leben, also nicht nur für Sonntag, sondern ich merkte, da war eine Realität. Aber dann kam die größte Hürde, ja, es gibt doch so viele andere Religionen, obwohl das war ja damals noch goldene Zeiten. Nach dem Fall der Mauer sollen 500 verschiedene Glaubensrichtungen dann also in Ostdeutschland die Leute besucht haben. Jetzt stell dir vor, die haben da etliche, jetzt standen natürlich vor Trümmern. Und was ist jetzt die Wahrheit? Aus Karl Marx wurde Murks. Also wie geht das weiter jetzt? Ihr kennt den Unterschied zwischen Theorie und Praxis des Kommunismus. Die Theorie heißt Marx, die Praxis ist Murks. Der Westen hatte Marx, der Osten hatte Murks. Aber inzwischen haben wir auch immer mehr Karl Murks. Randbemerkung. Und warum nur Christentum? Und hat mir ein Buch und deswegen auch mein Bruder, meine Mutter, mein Vater haben alle Philosophie studiert. Keiner kam jemals bis zum Ende, obwohl wir hatten damals kein Numerus Clausus. Wir hatten den Spruch, wer studiert und nicht krepiert, der promoviert. Und irgendwo sind die dann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte in den Semesterhürden hängen geblieben. Aber so viel hatte ich mitbekommen. Die Wahrheitsfrage ist tabu. Und jetzt nur Jesus. Ja, warum? Und dann las ich ein Buch, Warum unbedingt Christus? Ich glaube von Gerhard Bergmann. Und das hat mich überrascht, weil es gibt nur drei monotheistische Religionen, also ein Gottglauben, die alle zurückgehen auf die Bibel. Judentum, Christentum, Islam. Hinduismus mit 330 Millionen Gottheiten war mir etwas zu reichhaltiges Angebot. Auf der Suche nach dem wahren Gott, 330 Millionen war schon etwas umfangreich. Und damals gab es nicht mehr so viel. Buddhismus ist eigentlich keine Religion. Buddhismus hat keine Gottheit. Letztlich hast du auch keine Seele. Es ist eine atheistische Religion und das Ziel ist das Nirvana, das Nichts, eine absolut nihilistische Religion. Also ein Zustand, wo du keine Empfindungen mehr hast. Denn Leben ist Leid, Empfindungen ist Leid und das Paradies, Anführungszeichen, ist Nirvana, aufhören von allen irgendwelchen Empfindungen. Gut, und dann Paganismus, Shintoismus. Mir hat wahrscheinlich von der Erziehung der Eingottglaube eingeleuchtet, Islam war überhaupt nicht attraktiv, überhaupt kein Thema. Die rückständigsten Länder der Welt waren die muslimischen. Wenn man wissen wollte, gab es den Spruch, wie die Welt nach der Schöpfung ausgesehen hat, sollte man den Jemen besuchen. Das war damals in den 60er Jahren. Und liebe Freunde, das gehört zu dieser ganzen Entwicklung. 1970 hatte Deutschland 3 Moscheen. Ratet mal, wie viele Moscheen wir heute haben. 3000. Wer wagt es? Ja, also wer hat gesagt viele? Da könnt Politiker werden. Die Frage ist nicht falsch und sie hilft niemandem. Also die Antwort ist nicht falsch. Ich mache einen Scherz. Ja? Also, ihr dürft gerne raten. Bitte? 3000? 90.000. Wir haben das verschlafen. Ich habe den Yasser Erik, den ehemaligen glühenden Moslem aus Khartoum, Sudan, auf der Jugendmissionskonferenz gefragt, du Erik, du bist ja Fachmann, er gehörte zur Hauptverstand Allianz in Sachen Migration und Islam. Übertreiben wir? Sagt er, das ist zu spät, das haben die Deutschen verschlafen. Es ist genauso, wenn jemand mit Schmerzen zum Arzt kommt und sagt, tut mir leid, Metastasen überall drinnen, inoperabel, vorbei. Also das nur am Rande, diese ganze Entwicklung am Ende dieser Tage und Dinge, die, also Islam war überhaupt kein Thema. Und Judentum mit 613 Geboten, die man halten soll als guter Jude, womöglich täglich, das war mir auch ziemlich umfangreiches Angebot, und einem frommen Getue hatte ich sowieso die Nase voll. Und da blieb dann tatsächlich nur das Christentum übrig. Also die Frage war geklärt, aber dann kam die schwerste Frage, wer, obwohl damals es noch nie diese militante Abwehr gegen das Christentum gab wie heute. Also wir leben wirklich in einer nicht nachchristlichen Zeit, wir leben in einer antichristlichen Zeit. Sie hassen das Christentum. Ja? Sie sagen es ja auch ganz offen und sehen da die Befreiung des Menschen bis hin in unsere theologischen Kreise, Befreiung vom Fundamentalismus, vom Bibelglauben und vom Christentum und so weiter. Aber irgendwie war damals doch auch schon so mitschwingend, aber immer noch mit einer gewissen Gottesfurcht, Glaube ist Gegenteil von Denken. Und ich hatte als Student gewöhnlich oder sehr oft die besten Noten, und ein Grund war, ich wollte wissen, warum ist das so? Warum hat Wasser bei 4 Grad die größte Dichte? Warum ist der Himmel blau? Da gibt es Antworten. Warum zeigt der Mond der Erde immer dieselbe Seite? Und versteht ihr, wenn man so eine Einstellung hat, und das hat mich dann fasziniert, die Antworten, und dann ist das ein Faszinum, wenn man meint, ist eine große Illusion, auf Verstandesebene irgendwie die Welt zu erklären, nach Ursache und Wirkung. Und, aber dann, wenn man so eine Einstellung hat, und dann wird gesagt, naja, du musst einfach glauben, das war überhaupt nicht meine Wellenlänge. Und da hat mich Gott in einer Sache erwischt, die ist rückblickend peinlich. Ich war antisemitisch eingestellt. Ihr versteht das Wort Antisemitismus, also judenfeindlich. Nie militant. Mich hat das Studium viel zu sehr fasziniert, hatte gar keine Zeit für Politik, aber es gehörte damals, Österreich war damals noch relativ konservativ, auch die Studenten, gehörte zum guten Ton, wenn man Witze macht über die Juden. Und wir hatten da so echt solche Sprichwörter, der Grüne und der Blaue, oder wählt jedermann den Bittermann, wird es bitter dann für jedermann. Das war ein österreichischer Politiker und so weiter. Also regelrecht ein Sprichwort. Naja. Und als diese jungen Leute ich kennenlernte, ich hatte kurz zuvor einen Bestseller gelesen. Den Ausdruck Bestseller kennt man. Und entschuldige, dass ich frage, aber ich habe manchmal schon, und dann sagt er, du hast so viele Fremdwörter gebraucht, die verstanden nur Bahnhof, ja? Gut, also zurück, weg vom Bestseller. Und das Buch heißt Die Bibel hat doch recht, von Werner Keller. Das war damals, 60er Jahren, das Buch würde man heute gar nicht mehr drucken. Heute muss ich ein Buch schreiben, und der Koran hat doch recht, das kommt an. Die Jusos haben in Frankfurt an der Universität dieses Buch verteilt von Bertrand Russell, Warum ich kein Christ bin. Da gab es keinen Anschlag, da gab es kein Attentat. Das war in den 70er Jahren an der Frankfurter Uni. Stellt euch vor, ich würde heute ein Buch verteilen, Warum ich kein Moslem bin, an der Universität. Ich könnte meinen Sarg bestellen. Hier sieht man seine Trümmer rauchen, der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen, um Wilhelm Busch zu zitieren, ja. Also da merkt man nur diese Doppelstandards und naja. Und das Buch hat mich sehr angesprochen. Da wurde gezeigt, wie die Bibel historisch verlässlich ist. Man hat eine Stadt wie Nineveh ausgegraben, über die Voltaire noch gespottet hat, weil der Prophet Jonas sagt, sie war 3 Tagesreisen groß, bis er überhaupt in der Mitte der Stadt war. Und dann kennt ihr ja die Botschaft von Jonas. Ihr seid alle prächtigen Menschen und Gott hat euch wunderbar lieb. Nicht? Das war doch die Botschaft von Jona. Erfolgreichster Erweckungsprediger. Kein Wort von Liebe Gottes. Nur noch 40 Tage und Ninive wird untergehen. Gericht. Und da tat die Stadt Buße. Na gut. Also das hat mich angesprochen und dann haben diese jungen Leute von Operation Mobilisation eben mich gefragt, ob ich der Bibel glaube. Und weil ich das Buch gelesen hatte, habe ich schon gesagt, ja. Also ob ich an Gott glaube, ich hatte diesen radikalen Atheismus abgelegt. Interessanterweise durch einen Vers von Goethes Faust. Weil ich war dann doch so weit ernüchtert. Also Alexander, wenn all das, was du dir nicht vorstellen kannst, deswegen nicht existieren darf, was bleibt dann übrig? Und man gibt ja heute offen zu, kein Mensch weiß, wie Elementarteilchen existieren. Verhalten sich einmal wie Korpuskeln, einmal wie Wellen und so weiter. Es weiß kein Mensch, was sie wirklich sind. Wir haben Formeln, um sie komplementär zu beschreiben, aber kommen letztlich nicht dran. Und also Gott darf, Anführungszeichen, existieren. Und Frage, ob es Gott gibt, ja. Ob sie Bibel glauben, ja. Und dann kam die unangenehmste Frage, ob ich denn überhaupt, ob ich auch in der Bibel lese. Ich hatte mich ja da jetzt selber da praktisch in diese Bedrängnis gebracht. Da hätte ich gesagt, nee, ich lese die Bibel nicht oder glaube die Bibel nicht, wäre mir diese Frage erspart geblieben. Naja, und ich bin Wiener, er kennt den Ausdruck vielleicht, Schlawiner, und dann habe ich gesagt, ja, also schon, nein, doch, ja. Und dann habe ich eben, weil die da so unangenehm in den religiösen Eingeweiden da herumwühlten, da ab und zu in die Bibel geschaut. Und naja, es ging, war interessant, aber auch nicht umwerfend. Aber das werde ich nicht vergessen. Ich saß am Balkon meines Hauses, schlug ahnungslos die Bibel auf und dann fiel mein Auge auf Jeremia, Kapitel 24, Vers 9. Der Prophet Jeremia, ihr wisst, er hat gelebt zur Zeit der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier. Wann war das? Damit wir ungefähr eine Ahnung haben, in welcher Zeit wir uns befinden. 586. Sehr gut, da hat jemand genau getroffen. 586 vor Christus. Und ihr wisst es ja, das nennt man ja den Unglückstag in der Geschichte Israels. Ich muss mal eine Uhr aktivieren, nicht, dass ich hier zeitlos glücklich bis Mitternacht mache. Mein Lieblingsvers ist Apostel, oder einer meiner ist Apostel 20, Vers 7, da Paulus die Rede bis Mitternacht hinzog, fiel Eutychus aus dem Fenster. Also es ist apostolisch, es ist biblisch. Wenn die ersten umkippen, setze ich zur Landung an. Und es ist der Tempel Salomos. Am genau gleichen Tag in Flammen aufgegangen, wie dann ein halbes Jahrtausend später der Tempel des Herodes. Ihr kennt den Unterschied zwischen gleich und dasselbe. Es ist nicht am selben Tag in Flammen aufgegangen. Ja? Helmut Schmidt und ich, wir haben am gleichen Tag Geburtstag, aber nicht am selben. Da wäre ich jetzt über 100 Jahre alt. Versteht ihr den Unterschied? Also am gleichen Tag, das ist der Unglückstag in der Geschichte Israels, Tisha B'Av. Es gibt übrigens auch in der deutschen Geschichte so eine merkwürdige Häufung von einem Unglücksdatum. Du nickst da. Weißt du, welches Datum ich meine? Nicht genau. 9. November. Gut. 9. November war was? Ich mache das jetzt zur Auflockerung, damit wir Luft holen. Reichskristallnacht, ja. 9. November 38. 9. November 1918, dritter Kaiser ab. 9. November 23, Marsch auf die Feldherrnhalle unter Hitlerputsch in München. 9. November 38, Reichskristallnacht. 9. November 89, fällt die Berliner Mauer. Ist es Zufall? Ich weiß es nicht. Ich habe es jedenfalls registriert, wie ihr es hier merken könnt. Also, Jeremia lebte im 6. Jahrhundert vor Christus. Man nennt ihn den weinenden Propheten. Er hat gewagt, etwas zu sagen, was man nicht sagen durfte. Der Tempel wird zerstört werden. Wäre fast umgebracht worden, wie es einen anderen Propheten ergangen ist deswegen. Und naja, ich schlag ahnungslos auf Jeremia 24, Vers 9. Und da sagt Gottes Wort von den Juden, ich mache euch zum Fluch, zum Wunder, zum Spott und zum Hohn, zum Sprichwort und zur Fabel für alle Völker, unter die ich euch zerstreuen werde. Und liebe Freunde, als ich das Wort Sprichwort las, wurde ich stille. Das war wörtlich, was ich tat. Und jetzt las ich das Jahrtausende vorher geschrieben. Und ich kann mich erinnern, obwohl es jetzt mehr als 50 Jahre her ist, als wäre es letzte Woche gewesen, wie in mir die Frage aufkam, also stimmt doch, kann das Zufall sein? Und mir war sofort klar, wenn es Prophetie gibt, dann gibt es eine höhere Intelligenz. Da musste mir niemand noch beweisen, du, dann muss es Gott geben. Das war mir völlig einleuchtend. Und man gibt auch in der Physik zu, es gibt keine rationale Kausalitätserklärung, dass ein zukünftiges, also ein noch nicht vorhandenes Modell mit einem existierenden in einer Korrelation, in einer Verbindung stehen soll. Das ist der Beweis. Und deswegen sagt Gott in Jesaja 41, daran erkennt man, dass er die wahre Gott ist, dass er das Zukünftige offenbart. Und das hängt zusammen mit meiner Biografie. Also nachdem ich wirklich von Neuem geboren wurde, hatte ich solche Anfechtungen. Mein Leben war eine Hochschaubahn. Ich bin der Nachtmensch. Am Abend blühe ich auf, am Morgen bin ich halber Atheist. Dieser Vers aus dem Buch der Sprüche, wenn einer seinen Nächsten des Morgens früh mit lauter Stimme segnet, so wird ihm das als ein Fluch gerechnet, der ist absolut inspiriert. Totale Inspiration. Mit diesem Vers hatte ich nie Probleme. Und deswegen habe ich mich dann als Frischbekehrter also so in die biblische Prophetie hinein verbissen. Weil man kann sich Gefühle einbilden, auch Gebetserlebnisse. Anders ist Gebetsantworten. Aber was mit Israel geschehen ist, die historischen Prophezeiungen über Alexander den Großen und so weiter, es wird ja berichtet, dass der Hohepriester Jadus, als Alexander seinen Feldzug gegen Syrien machte, im Jahr 332 vor Christus, das ist ganz genau geschildert in Sacharja Kapitel 9, die ersten 8 Verse, da ist er ihm und Alexander ist an Jerusalem vorbeigezogen. Und Josephus berichtet, der Augenzeuge der Zerstörung Jerusalems, dass der Hohepriester ihm entgegenkam. Alexander soll einen Traum vorher gehabt haben und hat ihm gezeigt, Daniel Kapitel 8. Das hat ihn so beeindruckt, er hat gesagt, du bist dieser erste König, dass es sogar gestattet hat, Juden als Söldner mitzuziehen und sie durften auch am Sabbat vom Kampf abstehen. Also das nur am Rand. Ihr seht, das hat mich fasziniert. Und die Geschichte war für mich schrecklich langweilig. Gerade die österreichische Habsburger Linie, Johanna die Wahnsinnige, Margarete Maultasch, Philipp der Schöne und endlose Galerie der Habsburger. Kaum war ich gläubig, war die Geschichte lebendig. Du wirst ja richtig hineingeschmissen. Und du musst die Geschichte kennen, damit du siehst, welche Einzelheiten die Bibel vorausgesagt hat. Wer kennt den Namen Roche Libi? Ah, ja, immerhin, da ist hier. Und der zeigt ja auch auf mit unwahrscheinlichen Details, ist ein Multitalent, naja. Also, die biblische Prophetie hat mich fasziniert und ich merkte, also die Bibel stimmt. Also wenn die Bibel stimmt, dann stimmt es bei dir nicht ganz, aber ich war eigentlich soweit in meinen Augen in Ordnung. Ich war kein Freund der Lüge, nichts mit Alkohol und Zigarette zu tun gehabt, an den Wochenenden gewöhnlich studiert und ich kenne junge Leute aus frommen Elternhaus, die mussten nach ihrer Bekehrung, das ist Heiligung und das tut uns unwahrscheinlich gut und bewirkt unglaubliches Wachstum, mussten Dinge in Ordnung bringen. Und hier haben sie geklaut und hier waren Dinge nicht richtig und so weiter. Und das wollte mir einer der Kinder von meinen Eltern, das ist fast nicht glauben, dass ich nach meiner Bekehrung nichts in Ordnung bringen musste. Was ich gemacht habe, die Kirschen waren meine Lieblingsfrucht oder sind meine Lieblingsfrucht. Und da bin ich da in Wien, wo wir da wohnten, den Nachbarn in aller Früh, sonst Morgenmuffel, aber da früh aufgestanden, in den Garten geklettert, Mundraub, Kirschen geflogen. Gefladert, hätte ich jetzt fast gesagt, sagt der Österreicher, Kirschen geklaut. Und ich weiß nicht, wo ich das wieder gut machen soll. Das war's. Also, bin eigentlich schon, Gott muss schon zufrieden sein. Du musst also die Sache irgendwie genauer nehmen und muss sich bemühen. Gute Werke, als Österreicher denkt man so, katholische Kirche, Werke, gute Werke, gute Werke. Das kriegst du mit der Muttermilch mit, auch wenn du offiziell evangelisch erzogen wirst. Aber ich war im katholischen Kindergarten, weil ringsum, wo ich war, da gab es nirgends irgendetwas Evangelisches. Also, und muss versuchen, Jesus zu bezeugen. Na gut. Und das ging soweit einigermaßen, nur bei einem hatte ich Problem, das war das Gebet. Da redet man mit jemandem, den man nicht sieht. Ich hatte ja keine persönliche Beziehung. Ich kam durch brennende Christen zum Glauben, die haben manchmal eine halbe Stunde oder noch länger gebetet. Ich war immer erleichtert, wenn das letzte Amen kam. Und da ist Folgendes passiert. Wir saßen wieder mal zusammen im Haus meines Stiefvaters. Das andere Haus, das meines war, hatten wir an OM da verliehen. Und da hat jemand gebetet. Und als diese Person betete, hatte ich den Eindruck, irgendwas rührt mich von außerhalb an. Also ein Hippie würde sagen, ein Trip-Erlebnis. Und das Erlebnis war schön. Und von da an machte mir das Beten Freude. Und da dachte ich, jetzt hast du es. Weil ich habe Zeugnisse gehört. Versteht ihr, vorher, also gottlos getaufte Heide, 3G getauft. Und dann und jetzt gerettet. Nee, also wie gehen die 3G auf? Also, geliebt, gerettet, getauft und naja. Also wir haben eine andere 3G-Formel. Jedenfalls, ich war getaufte Heide. Und da kann ich mich erinnern, wie der Leiter von OM fragte jemanden von den jungen Leuten, could you tell us how you got saved? Kannst du uns sagen, wie du gerettet wurdest? Aber ich dachte, was heißt denn das? War er am Ertrinken? Hing er in der Felswand, wie es mir mal passiert ist? Und dann habe ich gemerkt, ja, mit diesem gerettet ist irgendwas anderes gemeint. Und dann erzählte manch einer so ein Erlebnis. Und da dachte ich, jetzt hast du die letzte Hürde. Und ich war so überzeugt, dass ich auf einer Konferenz von Operation Mobilisation in Belgien, das war 68, vor circa 400 jungen Leuten erzählt habe, kürze natürlich, wie ich vom Atheisten zum Christen wurde. Und hätte mich damals jemand gefragt, Alexander, bist du Christ? Also Kind Gottes, ja. Bist du wiedergeboren? Ja. Ich habe es ja erlebt. Und ihr dürft mir nicht erschrecken, dieses Erlebnis war nicht von Gott. Nun wusste ich das damals nicht. Und wer kennt den Namen Johannes Hartl? Wisst ihr, was der schildert in meinem Herzenfeuer? Das ist genau das. Ein religiöses Erlebnis und nicht von Gott. Holt dich direkt am Kreuz vorbei. Das kann ich so nachempfinden. Er hat Stärke erfahren, er ist glühender Katholik, er ist glühender Charismatiker. Er empfiehlt uns, wenn wir beten sollen, und das ist eigentlich gut, und nicht mehr weiter wissen, sollen wir in Zungen beten oder den Rosenkranz beten zu Maria. Da müsst ihr eigentlich, spätestens hier müssen die Alarmanlagen angehen, auch bei den blauäugigsten Evangelikalen. Aber wir leben in einer nachliterarischen Zeit, eine idiotisierte Gesellschaft, dann kann man das vorweglassen, eine idiotisierte Gesellschaft. Und der hat eine Ausstrahlung und der wirkt nett und ansprechend, kleidet sich auch immer richtig. Ich bin da ziemlich unterbelichtet. Ich muss immer meine Frau fragen, ob das zusammenpasst und so weiter. Mir fehlt emotionale und Intelligenz und er steht da gewinnend und bildet inzwischen evangelikale Leute aus. Und das mir, der ich aus diesem Land der Gegenreformation komme. Und am letzten Tag hat der Leiter George Werber eine Botschaft gegeben. Und seine Botschaft war einfach. Er gehört zu den wenigen Leuten, die ich kenne, die das, was sie leben, das, was sie glauben, wirklich ausleben wollen. Und er hat uns angesprochen als Christen. Er sagte, ihr nennt euch Christen. Ihr glaubt, dass Gott für euch gestorben ist. Lebt ihr wirklich danach? Und dann kam sein Appell, mit allen Kompromissen Schluss zu machen und hat noch ein packendes Beispiel aus der Geschichte gebracht. Und jedenfalls hat er uns dann aufgefordert, wer diesen Schritt tun möchte, alle Brücken abbrechen, ganz auf die Seite Jesus stellen, soll sich jetzt von seinem Sitz erheben. Mich hatte die Botschaft gar nicht so getroffen. Aber als er die Einladung gab, und ich saß da ganz hinten in diesem belgischen Brauerei, wo die diese Versammlungen stattfanden. Und da begann ein unerhörter Kampf. Und da wusste ich, Alexander, jetzt bist du gemeint. Und im Zuge dieses inneren Kampfes kam ich etwas in die Gegenwart Gottes und begann mir Gott etwas die fromme Maske runterzunehmen. Ich sage etwas, weil ungedämpft hält man das nicht aus. Unser Gott ist ein verzehrend Feuer. Und da musste ich erkennen, wie Gott mich sieht. Und wisst ihr, nach außen hin Tugendbold. Aber Gott sieht das Herz an. Und die Bibel sagt, wer seinen Nächsten hasst, ist ein Totschläger. Und ich habe Menschen gehasst. Mein Bruder war ein Playboy, verkehrt in den reichsten Familien Wiens. Und hat er mir erzählt, was sie da getrieben haben, bei den Partys mit den Mädchen, mit Alkohol und so weiter. Habe ich mich nach außen hin empört, mit dem Herzen sehr bedauert, dass ich nicht dabei war. Mit diesem Herzen stand ich vor Gott und erkannte ich, es ist aus, ich habe mich betrogen, ich bin verloren, ich habe sämtliche Gebote Gottes übertreten. Wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, weißt du das sofort. Und da war die Frage Gottes an mein Herz und ihr versteht das nicht falsch, ich habe nichts gehört. Aber im Zuge dieses inneren Kampfes sozusagen in gewisser Hinsicht, Alexander, du gehörst nicht mehr. Du lebst dein eigenes Leben mit christlichem Deckmantel und du schützt Erlebnisse vor. Du bist nie zum Kreuz gekommen. Ich liebe dich, ich habe mein Leben für dich gegeben. Willst du mich ja oder nein? Und liebe Freunde, ihr kennt den Satz, wo der Herr sagt, wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren. Wer so meinetwegen verlieren möchte, wird es finden. Und ich liebte mein Leben. Ich hatte Haus, ich hatte Geld, ich hatte Auto. Ich hatte als Student besten Noten. Die Zukunft, Wissenschaft, Karriere lag greifbar nahe. Ich brauchte keinen Erlöser. Und da war das blutige Kreuz und da dachte ich, das Leben wird langweilig. Musste da ins Kloster, als Österreicher denkt man so. Und diese Klostergesichter, die waren damals nicht sehr attraktiv, milde formuliert. Und im Zuge dieses Kampfes, und es hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass eben für mich gebetet wurde, war es auf einmal, als würde es mir wie Schuppen von den Augen fallen. Nein, wenn jemand bereit war, derartig für dich zu sterben, der liebt dich doch. Warum hast du Angst? Und da stand ich auf von meinem Sitz, ganz gegen Schluss. Das war der 4. August 68. Und als ich da aufstand, ist irgendwas zerbrochen. Und ich bin hinausgegangen und da saß ein junger Mann und der hat bitterlich geweint. Und ich habe äußerlich nicht geweint, aber innerlich war ich überführt, war ich zersägt. Und der Gedanke, der mich nicht losgelassen hat, war, ist das möglich? Gott hat dich wirklich so geliebt. Vorher war das eine Formel, Jesus starb für mich. Aber wenn du das existenziell in etwa wahrnimmst, dann kannst du nicht mehr derselbe bleiben. Da wirst du entweder total dagegen oder du wirst ein Jünger Jesu. Ist das möglich? Gott hat dich wirklich so geliebt. Jesus ist tatsächlich für dich gestorben. Das hatte nicht mehr bedeutet als ein frommes Theater. Und liebe Freunde, es hat sich nach außen nicht viel geändert. Ich musste nicht mit Zigarette Schluss machen und irgendwelchen Dingen. Was sich geändert hat, ich habe vorher utopische Romane gelesen. Man ist in seiner Fantasie im Weltraum herumgeflogen. Es war weg. Lebt in der Gegenwart. Und ich möchte sagen, also wenn das, was heute möglich ist, an digitaler, virtueller Welt damals möglich gewesen wäre, ich wäre untergegangen. Ich wäre untergegangen. Wir haben eigentlich keine Chance mehr. Uns hat eine Mutter eine Nachricht geschickt, betet für mein Kind. er sieht überhaupt keinen Sinn mehr in seinem Leben. Es ist ja die Suizidrate jetzt durch diese Lockdowns um 400% hochgeschossen. Magersucht. Soziale Auffälligkeiten. Schreckliche Dinge spielen sich ab hinter verschlossenen Türen. Jugendliche mit schweren Suizidgedanken und schwerst gefährdet kriegen frühestens einen Termin in München nach 2 Jahren. So sind die überlaufen. Und dann schrieb die Mutter, er will für ihn den Lebenssinn nur noch der Computer. Alles andere interessiert ihn nicht mehr. Das Bild hat eine Macht. Das gab es damals nicht. Hab die Gnade der frühen Geburt. Also das Fantasieleben war weg. Und das andere war, die Bibel war von dem Moment an lebendig. Und ich wusste, sie ist Gottes Wort, obwohl sich mein Verstand gesträubt hat. Gerade auch die ersten Blätter der Bibel. Was mache ich damit? Aber ich begann Tag und Nacht dieses Wort aufzusaugen. Und ich darf sagen, Gott hat mich gehalten. Und die Dinge, die mir wirklich eine Frage waren, wo ich zuerst nicht durchstieg, hat mir Gott beantwortet. Nicht über Nacht. Manchmal erst nach Jahren, manchmal sogar nach Jahrzehnten. Aber ich habe jetzt keine Probleme mehr mit diesem Wort. Jetzt Folgendes. Ich bin gebeten worden. Ich war dann natürlich voller Eifer und durfte da auch wirklich manche Gebetsantwort sehen. Und ich las damals einen Bestseller. Wer hat von diesem Buch gehört, von David Wilkerson, Kreuz- und Messerhelden? Und es gibt kein Buch, das das Zungenreden so attraktiv gemacht hat wie Kreuz- und Messerhelden. Wie spät haben wir es denn an meiner Uhr? Oder wollen wir jetzt irgendwie, sagen wir, einmal ein Lied singen, Luft holen und dann klebe ich noch einen Teil an. Ich hoffe kurz. Obwohl geistwillig und mundschwach, oder wie man das sagt, wo ich aufzeigen will, diese Möglichkeit der Vermischung durch die charismatische Strömung, wo ich also head over heels, wie der Engländer sagt, hineingeraten bin. Also Ende der 60er Jahre breitete sich die charismatische Bewegung aus und es kam gerade in die Zeit, wo ich eben noch ganz jung im Glauben war. Und ein junger Mensch ist gefährdet, verführt zu werden. Das lesen wir im 1. Johannesbrief. Da sagt, ich habe euch Vätern geschrieben, denen sagt er gar nichts. Ich habe euch Jünglingen geschrieben, habe nicht lieb die Welt. Die sind da gefährdet. Und denn ich habe euch Kindlein, das Wort Paideia, das sind die kleinen Kinder, geschrieben. Und von denen, die euch verführen, da bist du am meisten gefährdet. Und also vor mehr als 100 Jahren, im Jahre 1906, begann die Pfingstbewegung in Los Angeles. Und 1907 kam sie nach Deutschland und dann kam die berühmte Berliner Erklärung 1909, wo man sagt, es ist nicht der Heilige Geist. Und dann war jahrzehntelang Ruhe. Man kann das sehr gut erklären von diesem Bild der Wehen. Wir erleben jetzt in einer Zeit, wo wir praktisch die Ölbergrede Jesus, seine Wiederkunftsrede, Matthäus 24, vor Augen demonstriert bekommen. Kriege und Kriegsgeschrei, ein Volk wird sich wieder das andere empören und so weiter. Und solchen Plagen, Erdbeben hin und her. Und dann sagt es der Anfang der Wehen. Weil das gab es schon immer, diese Dinge. Aber vom Bild der Wehen, je näher die Geburtsstunde rückt, das ist ein rabbinischer Ausdruck, man spricht von den Wehen des Messias, der die neue Welt bringen wird, die neue Weltordnung, desto schneller, heftiger und intensiver kommen diese Wehen. Und das kann man sehr gut anhand dieser Prophetenbewegung erklären. Der Herr sagt ja auch in Matthäus 24, Vers 11, es werden sich viele falsche Propheten erheben, werden viele verführen. Und das tragende Kennzeichen der Erweckung von Los Angeles, also der Beginn der Pfingstbewegung, waren nicht Zungenreden, das kam erst später, sondern Weissagungen in dieser So spricht der Herr Form, die es im Neuen Testament nicht gibt. Das ist eine falsche Vorstellung von der Pneumatologie, also vom Wirken des Heiligen Geistes. Dies ist der letzte Winter, nur noch 2 Jahre, dies ist der letzte Sommer. Wann immer das Zungenreden nach der apostolischen Zeit auftrat, gab es immer begleitet mit Weissagungen über die unmittelbar bevorstehende Wiederkunft Jesu. Und so war es schon im 2. Jahrhundert, das war das erste Mal, dass es auftrat nach der apostolischen Zeit unter Montanus, man nannte es die kataphrygische Sekte, und Montanus hat geweissagt, Jesus werde zu seinen Lebzeiten wiederkommen in diesen Ort Pepuzza, heutige Türkei, und er hatte seine Prophetinnen und so weiter. Und ähnlich war es beim Beginn der Pfingstbewegung, nun das war 1906, inzwischen haben wir einige Jahre dazu bekommen. Also da waren diese Weissagungen, dies ist der letzte Sommer und so weiter, nur noch 2 Jahre und dergleichen. Dann war Ruhe und dann beginnt 1960 die charismatische Bewegung. 3. April 1960 durch Dennis Bennett, und er war Pfarrer der Episcopal Church, so nennt man die anglikanische Kirche in Amerika. Und er bezeugte, dass er das Zungenreden bekommen hat. Und das haben Times, Newsweek aufgegriffen. Man nennt es die Geburtsstunde der Charismatik. Sie kam 1963 nach Deutschland. Und ich kam also 68 zum Glauben. Warum sage ich das? Rein kirchengeschichtlich. Das Zungenreden war bis zum Beginn der charismatischen Bewegung konfessionell begrenzt. Wenn ein Zungenredner bis in die 60er Jahre und bei uns 70er Jahre unter uns war, wussten wir, aha, du gehst in die Pfingstgemeinde. Und jetzt kirchengeschichtlich, im Gegensatz dazu, die charismatische Bewegung, sie wird deswegen so genannt, geht durch alle Konfessionen. Und wenn ein Zungenredner heute unter uns ist, der kann Baptist, Lutheraner, Katholik, Methodist, Mennonit, alles sein. Das ist der Unterschied von der Geschichte her. Und durch das Buch von David Wilkerson, 20 Millionen Mal verkauft, Kreuz und Messerhelden, unwahrscheinlich spannende Sache, liest sich packend. Und beginnt die katholisch-charismatische Bewegung im Jahre 1967, deren führender Mann Kardinal Sünens von Belgien sagte, man muss Maria die Mutter aller Charismatiker nennen. Naja, und jetzt war ich frisch bekehrt und ich las das Buch von Wilkerson, mein Bruder ging es genauso, und das ist so packend. Und ganz zum Schluss kommt die Lehre der Geistestaufe, also wenn jemand diese Erfahrung nicht gemacht hatte, ist er wieder zurückgefallen. Wenn er sie gemacht hatte, dann war er sozusagen auf der Siegerstraße. Ja, und wer sehnt sich nicht als frisch Bekehrte, und mein Leben war ja zu Beginn so rauf und runter, wie ich sagte, und ich darf das hier noch erwähnen, womit das zusammenhing. Ich habe ja mit okkulten Kram nichts zu tun gehabt. Ich war ja viel zu wissenschaftlich geprägt. Allerdings, und durch verschiedene Umstände hat sich ergeben, dass ich Horoskope gezeichnet habe. Das hat mir der Teufel sehr wissenschaftlich erklärt. Ich habe deswegen auch dann die Sternkonstellationen studiert, und man kann gewisse Variationen aufzeigen bei gewissen Konstellationen. Und das Wort Lunatic, also geisteskrank, ist eigentlich, kommt von Luna, dem Mond. Unser Wort launisch auch. Man kann rein statistisch zeigen, dass bei Voll- oder Neumond gewisse Dinge sich häufen. Und da kommt man als Weltmensch nie auf die Idee, dass hier eine signifikante Ereignisse vorliegen können, ein signifikanter Unterschied, der womöglich mit nicht real, also nicht sichtbaren Dingen zusammenhängt. Wir haben das Wort Selenizomai, mondsüchtig, zweimal im Matthäusevangelium. Sie brachten zu ihm die mondsüchtigen Besessenen, schreibt die Lutherbibel. Und dieser Knabe, der da herumgerissen wird, bei Vollmond reißt ihn ins Wasser. Das kannte man. Also ich habe da Horoskope gezeichnet, weil ich war so verblüfft, wie das stimmte. Und dann kam ich zum Glauben. Und dann habe ich sogar noch 2 Horoskope nach meiner Bekehrung gezeichnet. Ich hatte eine starke Bekehrung, aber das kam nicht ans Licht. Und du nimmst deine Vergangenheit mit. Verschieden stark. Und deswegen jetzt Heiligung. Es hat nichts mit der Rettung zu tun, sondern mit Heiligung. Und Gott hat mir den Frieden genommen. Und wäre die Christenheit so degeneriert gewesen, damals, wie es heute ist, dann wäre ich heute christlicher Astrologe. Es gibt alles. Wir haben Arbeitskreis Evangelikale, Homosexuelle, wir haben Gemeinden, wo sich nur die Schwulen und die Lesben treffen und die sind glücklich und so weiter. Und unsere evangelische Allianz ist gespalten in der Frage, entschuldige, wenn ich das im Mund nehme, aber man wird leider damit überflutet, LGBT, ne? Das kürzen wir mal so ab, ja? Das eine Hälfte denkt so wie Michael Diener, nein, wir müssen diese Leute unbedingt integrieren, auch wenn sie das ausleben, das ist ja ein Unterschied, ob einer diese Neigung hat, aber nicht auslebt, oder, und die andere denkt eben dann so wie Bazzani, vereinfacht gesagt, dass sie eben das ablehnen. Und Gott hat mir den Frieden genommen, ich habe dann die Bücher weggegeben, habe die Bücher verbrennen lassen, rauf, runter. Fieberkurve. Am Abend ging es mir gut, am Morgen hing ich durch. Alexander, du spinnst. Also mir ging es nach der Bekehrung wirklich dreckiger als vorher. Ich kenne Zeugnisse, wie dann alles wunderbar war. War bei mir nicht so. Und dann war das ungefähr ein Jahr danach in Wien, eine kleine, glitzekleine Brüdergemeinde. Und ich erwähne da gegenüber den einen Bruder, ich habe früher mal Astrologie gemacht. Und da hat er mich mit heiligen Ernst gestoppt. Und wenn ihr wollt, was er dann, er sagte zu mir, was du gemacht hast, ist Gott ein Gräuel, dann musst du ihn um Vergebung bitten. Und wenn ihr wollt, das war ein Wort der Erkenntnis. Oder wenn ihr so wollt, eine Weissagung. Also dass er sagte, was Gott wollte eigentlich, dass mir mitgeteilt wird. Gebet heißt, ich bringe das, was ich auf dem Herzen habe, zu Gott. Und Prophetie allgemein definiert das, was Gott auf dem Herzen hat, uns mitteilen möchte. Und da sagte ich zu dem Bruder, dem Walter, du, okay, lass uns beten. Ich habe es nicht mehr verteidigt. Ich merkte, hier bremst etwas, obwohl ich wollte wirklich mit ganzem Herzen voran. Und dann sagte ich das erste Mal im Beisein eines Zeugen, obwohl ich mich ja längst innerlich getrennt hatte, Herr Jesus, vergib mir die Astrologie. Und da merkte ich, wie irgendwas wich. Und jetzt zurück zu diesem Buch von Wilkerson, Kreuz- und Messerhelden. Man hat das gelesen, unwahrscheinlich spannend, wie er da unter diesen Rauschgiftsüchtigen und Ausgeflippten gewirkt hat. Die Challenges entstanden und dann sind wir auf die Knie, mein Bruder und ich, unabhängig, räumlich und zeitlich voneinander, Herr, gib mir die Geistestaufe. Und ich war dann auf einer OM-Konferenz und da lernte ich einen jungen Inder kennen, ehemaligen Hindu, und er hatte eine einmalige Ausstrahlung und der hatte diese Gabe. Und da dachte ich, ja, deswegen geschieht bei dem so viel und bei dir so wenig. Und da bin ich auf ihn zugegangen und bat ihn, mit mir zu beten, damit ich das empfange. Und ich kann mich noch genau erinnern, obwohl mehr als 50 Jahre her, als ich auf ihn zuging, war es, als würde jemand mich sanft stoppen wollen. Alexander, tu es nicht. Und übrigens, der Heilige Geist ist ein sanfter Geist. Der macht dich nicht zu einem wehrlosen Zappel-Philipp, dass du da auf einmal zitterst und zu Boden geschmissen wirst und so weiter. Das kennt man alles im Spiritismus, im New Age und so weiter. Und dann habe ich gezögert, kann er mir etwas übertragen? Und dann war es mir wie eine Erleuchtung. Nein, er ist Kind Gottes, ich bin Kind Gottes, kann mir nichts passieren. Ja, diese Erkenntnis, die hat mich einiges an Lehrgeld gekostet. Wir haben da, ich weiß nicht, mindestens eine Stunde länger gebetet. Ich sehnte mich danach, dass so etwas aufquillt. Und dann aus mir raus die Sprachengabe kommt und dann sitzt du locker im Hocker und dann bist du abgekämpft und dann sitzt du zu Hause und dann wirst du erbaut und du erbaust dich und ist alles wunderbar. Und dann betet der Heilige Geist in dir, wie die gute Nachricht übersetzt hat. Wie oft kommt das Wort Heiliger Geist in 1. Korinther 14 vor? Kein einziges Mal. Und wenn Paulus vom Geist redet, redet er vom menschlichen Geist. Er schreibt in 1. Korinther 14, Vers 14, denn wenn ich in Zunge bete, betet Pneuma Mu, mein Geist, nicht der Heilige Geist. Dann bist du Medium, wenn in dir jemand betet. Oder wenn er schreibt in 1. Korinther 14, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan, Vers 32. Meint er den menschlichen Geist? Aber das wusste ich natürlich alles nicht. Und was allerdings dann geschah, war, ich habe mich innerlich so fallen lassen. Und dieses Erlebnis, wo ich vorhin erzählte, dass mir vor meiner wirklichen, echten Wiedergeburt, bevor ich da durchgebrochen war, vorgegaukelt hat, dieses Innere so davongleiten oder von irgendwas da erfasst werden, das war dann viel intensiver. Und da hätte ich ja schalten können, Moment mal, Alexander, das hattest du ja, deswegen dachtest du ja, bist Christ, hast anerzählt, wie du Christ wurdest, vom Atheisten zum Christen und hast dich ja betrogen, aber man ist irgendwie vernebelt. Und das war so ein innerliches Schweben, getragen werden. Und manchmal hatte ich den Eindruck, ich habe es verglichen mit Hesekiel ab Kapitel 44, wo die Wasser immer höher stiegen und dann schwamm der Prophet. Und dann erlebte ich manchmal, wie ich so innerlich getragen wurde. Und das war berauschend schön. Ich habe gestrahlt wie ein durchgehender Kernreaktor, soll man allerdings laut Tschernobyl, seit Tschernobyl auch nicht mehr sagen. Liebe Freunde, das ist so schön und so beglückend, wenn dann einer kommt und sagt, Alexander, was du da hast, das ist nicht der Heilige Geist, da zeigst du ihm den Vogel. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich hatte so einen Freimut, den Herrn zu bezeugen, es haben sich sogar Leute bekehrt. So, und dann sagt, dass das nicht von Gott war. Deswegen hat es bei mir ungefähr 18 Monate gedauert, bis ich drauf kam. Sehr erschütternd, ernüchternd, es war ein Taumeltrank. Ich wurde immer mehr abhängig, also es ist wie eine Droge. Beim ersten Trip, du bist selig. Aber dann, versteht ihr, man ist ja von Natur aus unsicher. Und jetzt steht man vor vielen Leuten. Da möchte man gerne stehen und strahlen und der Herr und womöglich auch noch sagen können, und der Herr ist mir erschienen und ich bin voll Kraft und voll Geistes und schaut, was ich für ein super Christ bin und jetzt habe ich die Gabe des Zungenredens. Ich wollte schon auch, das Herz ist ja betrügisch über alle Maßen und wollte schon auch Gott mehr dienen, aber natürlich auch dann angeben, jetzt habe ich das bekommen. Und der Herr sagt nicht zufällig, merkt euch diesen Vers, Lukas 11, Vers 35. Sieh zu, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Und jetzt wollte man, wenn man zu vielen Leuten sprach, dieses Erlebnis für haben. Da stand man da und strahlte. Und zu Beginn ging es ja einigermaßen, aber dann wurde ich immer mehr davon abhängig. Und wenn ich es hatte, okay, und wenn ich es nicht hatte, hing ich durch. Und da brauchte man sozusagen immer intensivere Spritzen. Dann habe ich mir die Hände gegen das Gesicht gepresst und dann spürte ich es intensiver. Und da hätte ich ja schalten müssen. Das ist ja typisch für den Hinduismus, diese Levitationsphänomene, dieses Schweben. Und ich kriege doch nicht mehr Geist dadurch, dass ich die Körperhaltung ändere. Sondern meine Herzenshaltung, das ist ja der Guruismus, da musst du dir die Beine um den Hals wickeln und ich weiß nicht, was für Verrenkungen machen und dann kommen die Gottheiten über dich. Und das ist natürlich heute ziemlich attraktiv in unserer Zeit geworden. Und also von diesem Bild der Droge, du brauchst dann um denselben Trip, um dieselbe Seligkeit zu erlangen, immer mehr. Und man kann rein empirisch zeigen, 90% derer, die vor der Bekehrung im Rauschgift waren und sich dann auch echt bekehrt haben, sind heute in der Charismatik. Es haben Weltmenschen gesagt, es ist eine LSD-Bewegung. Und wenn mir jemand sagt, er redet in Zungen, dann ist meine Frage, hast du Rauschgift genommen, hast du Drogen genommen? Er sagt, ja, weiß ich sofort, wo die Glocken hängen. Da kann der mir erzählen, was er will und wie wunderbar und wie schön, ich kenne das alles. Und sogar Leute bekehrt, also das macht doch nicht der andere Geist. Der Teufel ist nicht blöd. Und wie gesagt, nach ungefähr 18 Monaten ein erschütterndes Erlebnis. Es war ein anderer Geist. Ich stand beschämt da. Es war demütigend. Und dann habe ich, und damit will ich zusammenfassen, zu Gott gesagt, Herr, wo gibt es diese Vermischung in der Bibel? Ich wollte es nicht von der Erfahrung her. Mit der Erfahrung kann ich dir alles beweisen. Mit der Erfahrung kann ich beweisen, dass der Buddhismus stimmt, dass du schon mehrmals hier auf Erden gelebt hast. Wo hast du das in der Bibel? Wo gibt's das? Und das war wirklich ein Schrei meines Herzens. Und da hat mir Gott die Augen geöffnet anhand von 1. Korinther 10. Das war die entscheidende Erkenntnis. Und dann waren mir die Dinge klar. Da listet Paulus auf in 1. Korinther 10, warum die im Alten Testament alle starben. Er sagt, sie waren auf Mose getauft, sie tranken von dem Fels, welcher Mitfolger, welcher war Christus. Also der Fels war nicht Petrus, sondern Christus. Jetzt kommt das Aber Gottes, Vers 5. An den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden niedergeschlagen in der Wüste. Es ist uns zum Vorbilde geschrieben. Also uns zur Warnung, Alexander Seibel zur Warnung. dass wir uns nicht gelüsten lassen des Bösen. Werdet nicht Götzendiener, gleich wie etliche wurden. Und jetzt zitiert er die Geschichte vom goldenen Kalb. Das Volk setzte sich nieder zu essen, zu trinken, stand auf und zu spielen. Da steht ein Wort, das gibt es nur einmal im Neuen Testament. Da steht das Wort Peizo, von Peis dem Kind. Sich wie ein Kind benehmen, hüpfen, tanzen, springen, übersetzen es dann einige. Manchmal hat man den Eindruck heute, man ist in einem Kindergarten gelandet. Wir geben Gott einen Applaus. Mir dreht sich der Magen um. Wir geben jetzt alle dem Heiligen Geist einen Applaus. Da klatschen die wie die Verrückten. Wie frenetisch. Ja, liebe Freunde, du kannst einer sichtbaren Person applaudieren, wenn einer schön Geige spielt und so weiter. Bei mir wird es ja sein, besonders wird das Geigenspiel den Nebenmenschen oft zu viel, ja, in Anlehnung von Wilhelm Busch, also wenn ich spiele. Aber wenn einer oder sonst, dann kann man aber kann doch nicht einer unsichtbaren Person applaudieren. Das wusste man früher, das ist alles den Bach runter. Das wird, naja, dann lasset uns nicht unzustreiben, wie etliche unter ihnen unzustrieben, fielen an einem Tag 23.000, das ist die Geschichte von Biliam. Und da fragte ich mich, warum schreibt er denn das? Und da kam's. Natürlich, in Korinth gab es Tote. Deswegen macht er mit ihnen eine Bibelarbeit vom Alten Testament, warum Gott hat Menschen sterben lassen. Schaut, 1. Korinther 11, Vers 30. Darum sind viele Schwache und Kranke unter euch und ein Gutteil sind entschlafen, Koimao, gestorben. Und dann sagt er, warum? Kapitel 10, Vers 20, ich will nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der Dämonen seid. Und die Formulierung zeigt so, dass es möglich ist. Ich werde nicht für etwas warnen, was nicht im Bereich der Möglichen ist. Ihr könnt nicht trinken des Herrn Kelch und der Teufel Kelch. Ihr könnt nicht teilhaftig sein, Tisch des Herrn, Tisch der Dämonen. Wollen wir den Herrn trotzen, sind wir stärker als er? Antwort füge ich hinzu, nein, Beweis Tote. Paulus sagt, ihr seid total vermischt. Ihr seid in der Gemeinschaft der Dämonen. Und liebe Freunde, wir haben doch eine Generation, die ist in der Gemeinschaft der Dämonen. Die hat Sodom und Gomorra, die haben ihre Computerspiele, von denen sie süchtig und abhängig sind und voll in magische Welten abtauchen. Und hier steht nicht jemand, der besser ist, der nur die Gnade hat der frühen Geburt. Ich sag's ja ganz offen, ich wäre voll untergegangen. Und deswegen, der Korintherbrief ist die Standard ein bisschen der Vermischung. Und die Antwort Gottes auf diese Gefahr ist, flieht. Merkt euch das, die Bibel lehrt, der Sünde zu fliehen und dem Teufel zu widerstehen und nicht dem Teufel zu fliehen und der Sünde zu widerstehen. Das Bild von Josef im Hause Potiphas, wo ihn dessen Frau verführen will, er flieht hinaus. Du kannst dir nicht einen Pornofilm ungestraft anschauen, das packt dich. Das verändert eine ganze Chemie. MRT-Untersuchungen haben gezeigt, also Magnetresonanz, dass die gleichen Zentren erregt werden, bei Männern in erster Linie, wie als würde er Heroin nehmen. Deswegen hat sogar ein Pornoproduzent seinen Laden zugesperrt. Da kann er ja gleich Rauschgift verteilen. Für mich hat man diese Generation, als man Rauschgift, also Blödsinn, als man die Pornografie freigegeben hat, hat man ihr den Todesstoß versetzt. Das war damals Willy Brandt. Ende der 60er Jahre und 70er Jahre und so weiter. Da bist du nicht gleich tot, aber es geht bergab. Und die Antwort Gottes ist flieht. Kapitel 6, Vers 18, flieht der Unzucht, sichtbare Vermischung. Kapitel 10, Vers 14, flieht den Götzendienst. Wir haben heute die Bonnerwelle, wir haben die Okkultwelle, wir haben die korinthischen Zustände. Und der Korintherbrief ist die Standard-Epistel der Vermischung. Und das Bild für Vermischung ist der Sauerteig. Und Paulus sagt, feget den Sauerteig aus. Und als mir das klar wurde, da habe ich endlich verstanden, was meint Paulus mit diesem schwierigen Satz. Und da habt ihr die Vermischung in höchster Form. 1. Korinther 5, Vers 5. Ein Mann, der Unzucht trieb, schlimmer als die Heiden, hatte seines Vaters Frau. Wir übergeben den Menschen dem Teufel zum Verderben des Fleisches, damit er stirbt, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn, weil er Kind Gottes ist. Also vorsichtig sein mit dem Richten. Sagen, der ist nicht Kind Gottes, steht uns nicht zu. Der Herr kennt es ein, aber prüfet. Also es gibt diese Möglichkeit der Vermischung. Das sind ja oft ganz prächtige Geschwister. Und gewöhnlich in unseren Kreisen wird getestet, ja, der ist ja gläubig, der ist ja echt bekehrt, hat ein echtes Zeugnis und dem ist heute ein Engel erschienen und so weiter. Und dann muss das ja stimmen. Man prüft den Menschen und dann und nicht die Geister und ahnt nicht, dass so eine Vermischung möglich ist. Wer kennt den Namen Leo Bigger? Der Mann mit der größten Kirche der Schweiz. Ja, ihr seid bewahrt. Der berichtet, wie er so einen Stuhl hat, den er gesalbt hat, und dann bekommt er Botschaften von Engeln. Also Esoterik pur. Hat die größte Kirche der Schweiz, ICF, International Christian Fellowship, breitet sich aus wie ein Steppenbrand. Vermischung. Ich wage nicht zu sagen, er ist nicht Kind Gottes, steht mir nicht zu. Aber was hier geschieht, sind eindeutig andere Geister. Und die Antwort ist nicht ein Exorzismus, sondern Buße. Lasset euch zurechtbringen. Tut Buße. Und leget ab. Und 2. Korinther 12, und damit machen wir Schluss. Und dann weise ich auf die Bücher hin, das dauert dann mindestens noch bis Mitternacht. Wir müssen ja die paulinische Apostelgeschichte 20 da erfüllen. Schaut, in 2. Korinther 12 sagt Paulus, Vers 21, ich fürchte, dass mich, wenn ich abermals komme, mein Gott demütigt bei euch und ich Leid tragen muss über viele, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben, über die Unreinigkeit, Unzucht, Ausschweifung, die sie getrieben haben. Also korinthische Zustände, aber hatten alle Gaben. 1. Korinther 1, Vers 7, ihr habt keinen Mangel in allen Gaben. Viele sagen, ja, die Gemeinde ist verweltlicht und deswegen sind diese Gaben dann verschwunden, denn das Zungenreden verschwindet in der Kirchengeschichte. Man kennt es dann eben nur noch in Konfrontation. Und das stimmt nicht. Was wirklich korreliert ist, im Zusammenhang steht, ist nicht Geistlichkeit und Gaben, sondern Geistlichkeit und Frucht. Denn der Herr sagt, es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben und große Taten getan? Gospodi, Gospodi, das habe ich sogar noch mitbekommen, haben wir nicht geweissagt und so weiter. Und ich werde Ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, weichet von mir, ihr Täter der Anomia, der Gesetzlosigkeit. Und liebe Freunde, das ist nicht angenehm in einer Zeit, die turbulent geworden ist. Tragisch ist das Wort Polloi, viele. Denn das ist ja ein Zitat aus der Bergpredigt, Matthäus 7, Vers 22. Und in der Bergpredigt gibt es das Wort Polloi nur zweimal. Matthäus 7, Vers 13, der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt und es sind viele, die darauf gehen. Und dass es viele sind, brauche ich ja hier nicht belegen. Und dann sagt Herr, es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr. Haben wir nicht geweissagt, Dämonen ausgetrieben und so weiter. Und mir ist wörtlich passiert, also es ist kein Grund, sich darüber zu überheben und ich muss es bekennen, weil man ist manchmal dann auch lieblos und ungeduldig, wenn ich denke, welche Geduld Gott mit mir hatte, wo Paulus klagt in 2. Korinther 11, wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben. Aber das machen wir heute Abend nicht mehr. Das wäre hochinteressant. Wen meint er da? Wer kommt da? Und ihr einen anderen Geist empfangen, den ihr nicht empfangen habt, und ein anderes Evangelium, so ertragt ihr das recht gern. Stellt euch vor, ich würde zu euch sagen als Gemeinde, ja, wenn da einer kommt und der hat ein anderes Evangelium, und das Griechische ist ja eine mega reiche Sprache, da steht alles, und alles heißt anders, aber dem Original sehr ähnlich. Ein alles Jesus, sieht aber dem echten sehr ähnlich. Aber ein Heteropneuma, und Heteros heißt total verschieden, denkt an das Wort heterogen und so weiter, das heißt was völlig anderes. Ein Heteropneuma, ein Heteroevangelion, also ein anderes Evangelium, ein fremdes Evangelium, ein fremden Geist. Und jetzt sind die sich im Griechischen auskennen, total überrascht. Er gebraucht ja nicht den Konjunktiv, also die Möglichkeitsform, dass ihr das gerne annimmt, sondern den Indikativ, die wirkliche Form. Ihr ertragt es, Kalos Anicheste. Ihr tragt es schön. Kalos heißt schön. Genauso war es ja bei mir. Er sagt nicht, ihr seid besessen, aber einen fremden Geist ertragt ihr gerne. Und liebe Freunde, Anwesende von Herzen gerne ausgenommen. Aber wenn man über eine Generation sagen kann, ihr ertragt ein anderes Evangelium und einen anderen Geist prächtig, dann ist es wahrlich diese. Wenn ich nur denke an das, was mit den Hadeln läuft und so weiter. So, jetzt habe ich euch da schockiert. Nach der letzten Predigt war das Publikum erledigt. We're all slain in the brain. Und jetzt weise ich aber noch auf die Bücher hin. Folgendes. Es gibt wo ich diese Vermischung aufzeige, mir hat es dann auch von der Passivität her neu eingeleuchtet, das war aber ein Thema für sich, warum der Herr immer wieder betont, seid wachsam, seid wachsam, seid wachsam. Da habe ich das aufgezeigt. Von diesem Buch gibt es nur noch 3 Exemplare. Das ist vergriffen. Kostet normalerweise 3,90, aber weil es aussterbende Spezies ist, kostet es jetzt das Zehnfache. Nee, also das war jetzt nicht ernst gemeint. Dann sehr gut, allerdings sind da auch nicht so viele Exemplare da, ist dieser Joachim Friedl. Also der erste ist ein Sonderdruck vom Bibelbund und der erste Teil ist eine Stellungnahme zu dem Buch von Daniel Harry, Heilen wie Jesus, der da auch als großer Heiler im Namen Jesu durch die Lande zog. Und früher gab es Leute, die haben einem beigebracht, wenn man Zungen redet, der bringt einem bei, wie man jetzt heilen kann. Und das ist eine Stellungnahme, die ist theologisch langweilig. Also wenn ihr Schlafstörungen habt, dann anstatt da irgend so eine merkwürdige Chemikalie zu gurgeln, lest diesen ersten Teil. Gemäß Eugen Roth, wer nicht vertraut auf Gottes Willen, ersetzt sein Nachtgebet durch Pillen. Randbemerkung. Eugen Roth war ein Weltmensch. Und der zweite Teil ist die Geschichte von Joachim Friedl, der sich ganz klar bekehrt hat und dann durch ein Heidenreich nach Lüdenscheid ging, die Geistestaufe erlebte und dann, als er die Bibel aufschlug, ein Faszinum, ein pulsierendes Wort des Gottes. Und ich kenne das in Ansätzen. Und liebe Freunde, ich muss mir als Ersten sagen, da muss man Mitleid haben, da bist du so überzeugt. Und du hast eine Power und du hast es ja körperlich im seelischen, emotionalen Bereich wahrgenommen. Da helfen Worte nicht, die prallen oft ab. Nein, und das hat mich so erfasst. Und er war voller Freude und erzählt es dann, als er zurückkehrt in seine Baptistengemeinde. In Schwäbisch Gmünd, glaube ich, war das. Und dann sagt ihm der eine Älteste, du, ich will dein Erlebnis nicht in Frage stellen, aber in der Gegenwart Gottes fällt man aufs Angesicht, nicht auf den Rücken. Es kam da dieser Olli Ebers und er hat ihm gesagt, der Verstand muss weg, rühr den an und er knallt auf den Rücken und er fällt um und am nächsten Tag bekommt er das Zungenreden. Das hat ihn etwas verunsichert und also voller Freude und Begeisterung. Und um das jetzt abzukürzen, er betet wieder mal in Zungen und auf einmal zieht es ihm die Hände auseinander und schüttelt ihm den ganzen Leib. Was war das jetzt? Das kannte er, als er Reiki-Meister war. Versteht ihr? Okkulter Hintergrund, echte Bekehrung, aber eben Heiligung und falsche Lehre. Heiligung, ja, aber falsche Lehre kam da rein. Ja, war das jetzt der Heilige Geist? Ja, warum macht er das selber, als er noch im Okkultismus war? Aber ist nicht der Heilige Geist? Ich bin doch Kind Gottes. Und dann beginnt der Kampf. Und weil er grundehrlich ist, es liest sich wie ein Krimi. Also zum Aufwachen den zweiten Teil, zum Einschlafen den ersten Teil. Mehr sage ich nicht, weil es sind leider nicht mehr so viele da. Und das hier war auch ein Renner von Helge Stadelmann und mir. Neue Praktiken innerhalb der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Ich bin Anhänger von Spurgeon. Es gibt nichts Neues in der Theologie, außer dem, was falsch ist. Wenn du was Neues predigst, ist es nicht wahr. Wenn du was Wahres predigst, ist es nicht neu. Wir sollen für den Glauben kämpfen. Judasbrief, 3. Vers, der ein für alle Mal den Heiligen übergeben ist. Und was da alles dazu kam, mit Worship und Lobpreis und Akrobatik und geistliche Kriegsführung und territoriale Geister und Prophetenbewegung und dann haben wir das zusammengestellt. Helge Stadelmann als ehemaliger Rektor der Freien Theologischen Akademie, jetzt Freie Theologische Hochschule, hat dafür gesorgt, dass es theologisch sachlich ist. Das hatte für 1 Euro dabei, also das ist von daher informativ. Und dann liegt noch auf hier die Wunder des Reinhard Bonke. Wer hat den Namen mal gehört, Reinhard Bonke? Also da habe ich manche Hiebe dafür bekommen. Inzwischen ist er tot und er steht vor seinem Herrn und er hat sehr gut predigen können. Aber bei ihm trat dieses Phänomen auf, dass auf einmal Leute zu Boden stürzen, fast praktisch immer auf dem Rücken. Und das habe ich ja systematisiert. Es gibt Bibelstellen, kennt jemand eine Bibelstelle, wo man auf dem Rücken fällt? Jetzt zur Auflockerung gefragt. Siehst du, jetzt hätte ich so einen Stapel da wie von dem neuen Buch von Peter Hane, da würde ich sagen, also müssen wir ein Buch lesen, da sind die aufgelistet. Aber bei 3 Stück kann man es vergessen. Bitte? Ja, 1. Samuel 4,18, als er die Nachricht bekommt, dass die Bundeslade in Hände der Philister geraten ist, stürzt er rücklings zu Boden. Aber die deutlichste Stelle, also sehr gut, ja, also schon Qualifikation für den Ältesten. Die deutlichste Stelle ist Jesaja 28. Da spricht Gott durch Jesaja ab Vers 7 das Gericht über die falschen Propheten aus, die ihn, den Propheten, nachäffen. Zablazaf, Kavlakaf, hier ein wenig, da ein wenig. Und sie spotten so nach, wie wenn uns Leute sagen, ja, du Buße, bekehre dich, du Buße, verstehst du? So nachäffen, so äffen sie ihm nach, die hohen Herren Israels, so Jesaja, was hast du uns zu sagen? Wir sind ja die Elite des Volkes Gottes. Zablazaf, Kablakaf, hier ein wenig, da ein wenig, dass sie hingehen, rücklings fallen, zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Also das in Windeseile noch dieser Vers, der andere wäre 1. Mose 49. Aber wollen wir hier weitergehen, noch direkt zu diesem, übrigens, als im Jahre 67 war, als Bonke erlebte bei einer Versammlung, dass die Leute ihm zu Boden stürzen, war er so schockiert und auf dem Rücken fiel, dass er die Versammlung abgebrochen hat. Und dann hat er herumtelefoniert und gesagt, kennen wir, ist der Heilige Geist, mach ruhig weiter. Er hätte eine Bibelarbeit machen sollen. Spirituelle Kräfte des neuen Zeitalters. Das ist auch sehr stark in dieser Richtung, weil da gehen Martin und Elke Kamphaus. Martin war Buddhist, Elke war Esoterikerin. Auf 2. Thessalonicher 2, Vers 11 ein. Darum schickt ihnen Gott kräftige Irrtümer. Eine im Griechischen Energia, Energie, Planes. Planao heißt verführen oder herumirren. Also Energie, dass die Leute, und weil die aus der Esoterik kommen, kennen die das aus eigener Erfahrung und natürlich durch viele Bekanntschaften, die spüren so eine Wärme, eine Hitze, eine Kraft, eine Energie, buchstäblich. Und dann, ah, jetzt erfüllt sich Joel, das ist der Heilige Geist. Nein, 2. Thessalonicher 2,11, da geht ja Paulus in dem Kapitel auf die letzten Tage ein, das Kommen unseres Herrn. Sehe zu, dass euch niemand verführe, es kommt der Abfall, es wird offenbart der Mensch der Sünde mit lügenhaften Zeichenkräften und Wundern und Gott schickt ihnen eine Energia Planes, eine wirksame Kraft der Verführung. Und das ist wörtlich der Leo Bigger, wenn er berichtet, dass er seinen Stuhl salbt und dann mit Berufung auf 1. Mose 28, wie Jakob den Felsen gesalbt hat, auf den er schlief und wo dann die Himmelsleiter war. Und da bekommt er dann Botschaften von Engeln. Und dann spürt er, wenn er im Ausland war, das hat er kürzlich erst gepredigt, hat er sich eigentlich als Esoteriker geoutet, wenn er dann runterkam von der Kanzel, spürt er, wie eine Hand sich auf seine Schulter legte. Ah, das ist ein Engel. Damit sagt mir Gott, ich bin mit dir und so weiter. Nee, das ist blanker Spiritismus. Das kennen wir ja alles. Sagt, die Uhr zeigt dort 10 nach 11? Das hoffentlich stimmt die nicht. Dann sind wir ja wirklich dem paulinischen Mitternachtsereignis nahe. Und also von da ist das brandaktuell hier, dieses Buch auch. Und das hier kostet 9,95, also sprich 10 Euro. Das hier ist ein sehr blöder Preis, 17 Euro. Ich verkaufe das gewöhnlich billiger. Eine ganz packende Geschichte von der führenden New Agerin Doreen Virtue. Die war eine Ikone und Seminare gehalten und jede Menge CDs und Anschauungsunterricht verteilt und so weiter. Und die kommt dann zum Glauben, bricht radikal. Und dann erzählt die Dinge, liebe Freunde, da wird es einen Angst und Bange. Sie war Beraterin für Frauen mit Esssucht oder Magersucht. Und in einer Praxis arbeitete sie da und da bekam sie manchmal, wenn eine Frau auf sie zukam, ein Bild. Hat er nichts davon erzählt, hat er nur gewisse Punkte angesprochen. Stimmte alles. Dann sprach sich das herum. Dann war sie bald überlaufen. Und dann hat man gebetet. Sie ist dann natürlich immer mehr aufgestiegen und immer mehr Zulauf. Und dann hat man gebetet. Und lieber Gott, sie dachte immer auch, diese Doreen Irwin, Doreen Virtue, diese Christin, jetzt schick uns deine Engel und zeig uns, was hier los ist. Und wenn dann Weissagungen kamen, dann waren die hilfreich, die waren positiv, die haben denen geholfen. Und wenn sie prophetisch waren, hat sich das alles erfüllt. Nur sie war nicht Kind Gottes, sie kam erst später zum Glauben. Es war nicht der Heilige Geist. Und die schildert eigentlich all die Phänomene, die man heute in der charismatischen Literatur reihenweise lesen kann. Und wenn du da nicht gewitzt bist, hast du keine Chance. Weil das ist manchmal so einleuchtend. Und die Frau ist grundehrlich, sie hat mit allen gebrochen, schwere finanzielle Verluste dann erlitten. Sie hat auch ganz offen berichtet, wie sie Leute manipuliert hat, sie manchmal nicht weiter wusste. Und dass sie dann sagt, aber hier ist doch jemand, der überlegt, sein Buch zu schreiben. Und wenn du eine Zuhörerschaft hast von etlichen Tausenden, dann stimmt das auf jeden Fall und so weiter. Und wie Leute dann tatsächlich darauf aufgesprungen sind. Also das gehört noch alles zu dieser Thematik. Und das letzte Buch, das ich, da habe ich im Glauben, habe ich da einige mitgebracht, das, den Renner. Das ist noch nie der Fall gewesen, ein religiöses Buch an der ersten Stelle der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist. Ist jetzt gestern gelandet, Peter Hahnes neues Buch, Das Maß ist voll, auf der Bestsellerliste. Und da rechnet er knallhart ab. Er sagte, die Leute, die diese Corona-Politik gemacht haben, mit diesen Lockdown, die gehören vor Gericht gestellt, weil sie so viel Unheil angerichtet haben und uns so oft angelogen haben. Nimm das und du bist sicher und dann, ja, es gibt doch Durchbrüche und so weiter. Und ich lese vor, was Wolfgang Bühne zu diesem Buch hier geschrieben hat. Und er hat ja eine deutliche Sprache und er hat ja Informationen und so weiter. Querdenker war mal Gütesiegel, heute rangiert der Begriff auf demselben Niveau wie Nazi. Der Autor ist jahrzehntelanger Redakteur und Moderator in Rundfunk und Fernsehen, deutschlandweit bekannt, dazu ehemals 17 Jahre Mitglied der EKD. Und in diesem ungeschminkt ehrlichen Buch macht er seinem Herzen Luft. Er prangert die mit Wortgewalt, Ironie und beißenden Zitaten die Heuchelei der Politiker, die widerliche Anpassungssucht der kirchlichen Vertreter und die Feigheit der Journalisten und Presse sowie die schweigende Mehrheit der Evangelikalen an. Zitat: Nennen Sie mir ein Land, in dem Journalisten und Politiker sich vertragen, und ich sage Ihnen, das ist keine Demokratie. Einige der brennend aktuellen Themen des Buches: Genderwahn, Meinungsdiktatur, Pandemie der Panik, rassistischer Antirassismus, Kirche, die keine mehr braucht. Dazu ein nettes Zitat, ausgerechnet von Georg Gysi: Wenn ich in die Kirche gehe, erwarte ich, dass man über die Sünde redet und mir die Leviten liest. Freiheit der Wissenschaft und so weiter. Das aufwühlende Buch ist gleichzeitig ein wohltuendes Plädoyer, sowohl für die Schönheit der deutschen Sprache, also auch für die entschieden christliche Ethik, Apologetik und Pädagogik. Also ein packendes Buch, und da kann er einmalig formulieren, und es hat noch nie einer geschafft, dass jetzt seine Bücher sofort auf der Bestsellerliste ist, aber jetzt eben an erster Stelle. Also soweit der Büchertisch. Alles, was dort ist, ist nicht umsonst, aber kostenlos. Also alles, was dort liegt, hier. Und hier wird man zur Kasse gebeten. Und nehmt vor allen Dingen mit dieses Traktat, die Titanic, das verteile ich besonders gern. Da hat es ein Zitat, das hat der weltliche Regisseur, der James Cameron, geschrieben. Da sagte er, was an Bord des Schiffes geschah, spiegelt die menschliche Neigung wider, die Realität nicht wahrnehmen zu wollen. Das hat ein Weltmensch. Also, und das sagte der Peter Hahne, sagt das mehrmals, unsere Politiker leben in einer betonierten Parallelwelt, in einer Echokammer. Also wird das jetzt noch aufgenommen? Ich hätte jetzt fast einen Namen genannt, aber gut, und dann Beruhigung, also wieder. Also die menschliche Neigung, die Realität nicht wahrnehmen zu wollen. Sie sagten, dieses Schiff kann nicht sinken. In Wahrheit meinten sie, wir werden niemals sterben. Insofern ist die Titanic eine Metapher, also ein Gleichnis, auf die Unabwendbarkeit des Todes. Wir fahren alle auf der Titanic, ohne es zu wissen. Das muss man vorstellen, das sagt ein Weltmensch. Also mit so einem Zitat sollte man wuchern. Also soweit der Büchertisch, bedient euch da. Und ich möchte zum Abschluss jetzt noch beten. Herr Jesus, du weißt, in welcher Zeit wir leben und gerade die Aktualität des prophetischen Wortes, wie mich das immer wieder gerade in unseren Tagen neu motiviert. Und du kannst geben, Herr, dass durch die Realität deines Wortes es neu zu brennen beginnt, wie bei den Emmaus-Jüngern. Du weißt, es war auch schwere Kost dabei. Ich möchte nochmals danken, Herr, für deine große Geduld, für deine Gnade, der ich ein Lippenbekenntnis hatte, zu dem König des Universums eigentlich sagte, nicht mit den Worten, aber mit dem Herzen, bleib mir ferne. Und dennoch in dieser unendlichen Liebe und uferlosen Geduld angeklopft und dass ich heute dein Kind sein darf und als ehemaliger Gottesleugner weiß, du lebst, dein Wort ist die Wahrheit. Es ist wahrhaftiges Wort, du bist wahrhaftig auferstanden, du bist die Antwort, du bist die Zukunft. Du bist die Hoffnung und du wirst wiederkommen. Und Herr, so möchte ich dich bitten, dass wir in dir geborgen sein dürfen. Und wenn jemand noch nicht weiß, dass er wirklich mit dir versöhnt ist, dass er dies doch festmacht und wissen darf, meine Schuld ist getilgt, ich gehöre meinem Herrn. Amen.